Herzlich willkommen in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute mit unserem Thema Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament. Heute wollen wir uns mit dem Turmbau zu Babel beschäftigen. Das ist der sechste Teil in dieser Sendereihe. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Filler. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich freue mich, dass Sie da sind, dass ich mit Ihnen aus Grevenbruch verbunden bin. Das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Und obwohl Sie mit fünf Pfarreien oder in fünf Pfarreien zuständig sind für die Erstkommunion, haben Sie noch die Zeit gefunden, auch sich über dieses Thema hier Gedanken zu machen und uns heute auch wieder das Alte Testament ein Stück näher zu bringen. Sie sind Jahrgang 1971, sind auch mit vielen Vorträgen unterwegs in der Gegend zwischen Köln und Düsseldorf, nehme ich dann an, und schreiben aber auch viele Bücher, sind also auch Autor zu Themen über den Glauben und versuchen das in leicht verständlicher Sprache auch dem modernen Menschen zu vermitteln. Ja, heute geht es um den Turmbau zu Babel. Auch immer noch heute bauen wir große Türme. Einst war es ja mal der Eiffelturm in Paris mit seinen stolzen 325 Metern, der vielleicht ein neues Babel werden sollte. Und viele Bauwerke mit immer höheren Ausmaßen folgten natürlich auch. Ja, heute kennen wir die alle zwischen Hongkong, Shanghai, Kuala Lumpur folgten auch noch einige. Mittlerweile ist, glaube ich, der höchste Turm in Dubai mit über 800 Metern der höchste. Und der Mensch ist dabei aber immer noch der Alte geblieben in seinem immer größeren Machbarkeitswahn. Dazu werden wir heute mehr hören, wie sich das auslegen lässt und wie es auch damit weitergeht. Ja, auch wieder damit, was ist Gottes Heilsplan? Wie handelt er am Menschen? Wie erzieht er den Menschen im Alten Testament? Und wie findet sich die Auflösung auch im Neuen Testament? Bitte, Herr Pfarrer Filler, ich darf Sie jetzt um Ihr Wort bitten.
Ja, vielen Dank. Der Staufenkaiser Friedrich II. War schon zu Lebzeiten berühmt. Stupor Mundi, Staunen der Welt, nannten ihn seine Zeitgenossen. Der hochgebildete und sprachbegabte Herrscher pflegte nicht nur politische, sondern auch vielfältige wissenschaftliche Interessen. Mittelalterliche Chroniken berichten von einem berühmten Sprachexperiment, das auf Veranlassung des Kaisers durchgeführt worden sei. Er hätte herausfinden wollen, welches die Ursprache der Menschheit sei, welche Sprache kleine Kinder entwickeln, wenn sie völlig unbeeinflusst von menschlicher Kommunikation aufwachsen. Eine zeitgenössische Quelle erzählt: Friedrich befahl den Ammen und Nährmüttern, die Kinder zu säugen, aber niemals mit ihnen zu reden. Er wollte nämlich herausfinden, ob sie die hebräische Sprache sprechen würden, von der es hieß, dass sie die erste war, oder die griechische, oder die lateinische, oder die arabische, oder ob sie die Sprache ihrer Eltern sprechen würden, von denen sie abstammten. Doch er bemühte sich vergebens, denn alle Kinder starben. Es ist sehr fraglich, ob dieses grausame Experiment wirklich stattgefunden hat. Es handelt sich um eine Legende, die bereits seit der Antike mit verschiedenen Herrschergestalten in Verbindung gebracht wurde. Sie gibt Zeugnis von der ungebrochenen Faszination der menschlichen Sprache und Kommunikation und ihrer Geschichte. Bis heute ist die Sprache eines der großen Rätsel unseres Lebens. Sie ist das Band, das uns mit anderen Menschen verbindet. Ein Mittel der Kommunikation, der Verständigung, auch der Beeinflussung. Zugleich kann die Sprache auch trennen. Eine fremde Sprache gibt Rätsel auf. Aber selbst dann, wenn es eine gemeinsame Sprache gibt, kann es zu Missverständnissen kommen. Man redet aneinander vorbei. Oder die Sprache wird zur Lüge missbraucht. Die Fähigkeit zur Sprache verbindet den Menschen mit Gott, der ja durch die Sprache, durch sein Wort, die Welt und den Menschen geschaffen hat. Durch das göttliche Wort wird alles ins Dasein gerufen. Am Anfang des Johannesevangeliums wird Jesus Christus als das fleischgewordene göttliche Wort, als Logos, gepriesen. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Alte Testament greift die Frage nach der menschlichen Sprache in der Erzählung von dem Turmbau zu Babel auf. Mit ihr endet die Urgeschichte der Bibel, die von der Schöpfung der Welt und des Menschen, vom Sündenfall, von Kain und Abel und von Noach und der Sintflut erzählt und darin die großen Fragen beantwortet, was der Mensch ist und woher er stammt, wie sein Verhältnis zu Gott beschaffen ist und was die Wirklichkeit der Sünde bedeutet und wie sie den Menschen prägt. Sünde bedeutet immer Abkehr von Gott. Und diese Abkehrbewegung findet nun einen neuen Höhepunkt. Die biblische Erzählung spiegelt die religiöse und sittliche Entwicklung der frühen Menschheit wider, in der sich kultureller und technischer Fortschritt mit dem Streben verbindet, sich von Gott und seinem Gebot zu befreien, zu emanzipieren, unabhängig zu sein und aus eigener Kraft und Macht heraus zu leben und das Leben zu gestalten.
Es folgt die Schriftlesung aus Genesis 11, Vers 1 bis 9. Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die gleichen Worte. Als sie von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Land China und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander: Auf, formen wir Lehmziegel und brennen wir sie zu Backsteinen. So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie: Auf, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Er sprach: Seht nur, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, so dass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum nannte man die Stadt Babel, Wirrsal, denn dort hat der Herr die Sprache aller Welt verwirrt und von dort aus hat er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Soweit die Schriftlesung.
Gemeinsam sind wir stark. Das war schon das Motto der frühen Menschheit, die sich in einer riesigen Völkerwanderung aufmacht, um in der Ebene des sogenannten Zweistromlandes zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris anzusiedeln. Shinar ist der Name für das von Nimrod gegründete babylonische Reich. Die Menschen kommen aus dem Osten. Dort liegt der Ursprung der Menschen. Dort liegt der Garten Eden, das verlorene Paradies. Und ein neues Paradies will sich die Menschheit jetzt selbst schaffen. Aber kein Garten, sondern eine Stadt soll es sein. Eine Großstadt, eine riesige Megalopolis, die die ganze Menschheit aufnehmen kann. Die biblische Erzählung berichtet, dass es im Anfang eine gemeinsame Ursprache gab, mit der sich alle Menschen untereinander verständigen konnten. Eine wichtige Voraussetzung für das geplante Vorhaben. In der babylonischen Ebene finden sich keine Steinbrüche. Und so werden die nötigen Baumaterialien geschaffen aus Lehmziegeln und Erdpech, einer asphaltähnlichen Substanz, die in großen Lagerstätten gefunden wurde, erbaute man die Stadt und den großen Turm. Hier werden technische und kulturelle Entwicklungen der frühen Menschheitsgeschichte angedeutet, die von der archäologischen Forschung bestätigt werden konnten. Das wird nicht nur im Bauwesen, sondern auch in der nötigen Organisation eines solchen Großprojektes deutlich, die auf ein gutes und effektives Management angewiesen ist. Von 1899 bis 1917 gräbt der deutsche Archäologe Robert Koldewey im Auftrag des deutschen Kaisers das biblische Babel aus. 1912 gelingt ihm ein sensationeller Fund. Er entdeckt die Fundamente des Turms von Babel. Es handelt sich um eine Stufenpyramide, eine Zikkurat genannte Tempelanlage, die dem babylonischen Haupt- und Schutzgott Marduk geweiht war. Sie besitzt eine Grundfläche von 90 mal 90 Metern und war ungefähr 77 Meter hoch. An der Spitze der 7 oder 8 Stufen befand sich ein Tempel. Bis heute finden wir zahlreiche Reste solcher Bauten, unter anderem in Babylon, Borsippa und Uruk. Die Stadt und der bis zum Himmel ragende Turm sind ein selbstbewusster Ausdruck stolzer Größe und Macht. Zugleich sollen sie auch dazu dienen, diese Macht zu sichern und zu erhalten. Mit dem Ausdruck "ein Turm mit einer Spitze bis zum Himmel" wird nicht nur die außergewöhnliche Höhe des Bauwerks beschrieben, es ist auch ein Hinweis auf die dem ganzen Unternehmen zugrunde liegende Sünde. Es ist der Stolz, der Hochmut des Menschen, der glaubt, ohne Gott und gegen Gott sein Leben bestreiten zu können. Hier wird das Bild eines Menschen gezeichnet, der sich nicht länger als geliebtes Geschöpf Gottes betrachtet, in dessen Hand er getragen wird und geborgen ist. Es ist das Bild eines Menschen, der Gott nicht danken will, sondern der sich selbst in den Mittelpunkt stellt, der aus eigener Macht und Kraft heraus leben und sich nichts schenken lassen will. Darüber hinaus war dem biblischen Schriftsteller natürlich die Bedeutung der großen babylonischen Turmanlagen als heidnische Kultstätten bekannt. So können wir annehmen, dass mit der grundlegenden Abwendung des Menschen vom Schöpfergott auch das Aufkommen heidnischer religiöser Praktiken einherging, das der biblische Text kritisiert, ohne ausdrücklich davon zu sprechen. Nicht nur die gemeinsame Stadt und der große Turm sind ein Sinnbild der Menschheit, die sich von Gott lossagen möchte. Auch das Bestreben, sich einen berühmten Namen zu machen, zeugt von der grundlegenden Sünde. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: "Das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn", so heißt es schon in der Schrift. Wie ein Kommentar zum Turmbau von Babel wirken diese Verse und entlarven das machtbewusste Streben der Menschen nach einem großen, berühmten Namen als Versuch, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast mit dem Thema "Der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament". Heute spricht er im 6. Teil über den Turmbau zu Babel.
Die Überheblichkeit der Menschen hat Konsequenzen. Gott greift ein, um den Hochmut zu bestrafen. In diesen Versen finden wir erneut die anthropomorphe, also sehr menschliche Weise, von Gott zu reden. Zugleich liegt ein leiser Spott in der Darstellung dessen, was nun geschieht. Gott steigt hinab, um sich Stadt und Turm anzusehen. Ein Hinweis auf die Größe Gottes, der unendlich erhaben bei der Menschheit steht und das angeblich so große Gebäude erst dann sehen kann, wenn er vom Himmel herabsteigt. Gott sieht die Einheit der Menschen und ihre gemeinsame Sprache. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, was sie sich auch vornehmen. Aus diesen Worten Gottes spricht keine Angst oder Eifersucht, eher Ironie. Und man erinnert sich an das, was Gott nach dem Sündenfall des Menschen sagt: "Seht, der Mensch ist geworden wie wir, er erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt." Auch das ist keine Äußerung der Furcht oder Eifersucht, sondern Ausdruck der Fürsorge und Barmherzigkeit Gottes. Was nützt es dem Menschen, im Zustand der Sünde, getrennt von Gott, ewig zu leben, ohne jemals wirklich glücklich sein zu können? So wird auch hier die liebende Sorge Gottes deutlich. Es ist besser für die Menschheit, wenn sie bereits jetzt am Anfang ihres frevelhaften Vorhabens bestraft wird. Je mehr sie sich in die Sünde hinein verstrickt, umso schwerer muss später die Strafe ausfallen. So nimmt Gott den Menschen die Grundlage ihrer Stärke, ihrer gemeinsamen Anstrengung, die einheitliche Sprache. Er verwirrt die Sprache, die Kommunikation wird gestört. Der geplante Bau kann nicht fertiggestellt werden. Die Menschen werden auf der ganzen Erde zerstreut. Die Menschen haben das Gegenteil von dem erreicht, was sie eigentlich wollten. An die Stelle der gemeinsamen einen Stadt für alle Menschen ist die Zerstreuung getreten. An die Stelle eines berühmten Namens tritt nun ein Name der Schande. Babel bedeutet Wirrsal. Hier irrt sich der biblische Verfasser. Eigentlich ist Babel ein Ehrenname, der so viel wie Haus oder Pforte Gottes bedeutet. Bis heute aber hat sich die biblische Interpretation des Namens Babel auf der ganzen Welt erhalten. Er wird in allen Kulturvölkern gebraucht. Und überall bedeutet Babel die Verwirrung der Sprache. Nun gibt es auf der Erde viele verschiedene Völker, viele verschiedene Sprachen. Die Sünde zerstört auch hier die Gemeinschaft. Die so entstandene Vielfalt wird nicht als Bereicherung erlebt, sondern als Bedrohung. Die ursprünglich gute Schöpfung Gottes wird verzerrt und ins Gegenteil verdreht. Wie wird es weitergehen? Der biblische Autor hat die einzelnen großen Erzählungen der Urgeschichte durch Stammbäume miteinander verbunden. Zwischen der Erzählung von Kain und Abel und dem Bericht von der Sintflut findet sich die Aufzählung der Nachkommen Kains und Seths und die Auflistung der Urväter der Menschheit von Adam bis Noach. Vor dem Turmbau zu Babel werden die Nachkommen Noachs aufgeführt und die verschiedenen Völker genannt, die sich auf der Erde ausgebreitet haben. Und so setzt nun die Patriarchengeschichte mit einem weiteren Stammbaum ein, der die Vorfahren Abrahams vorstellt. Gott verlässt die Menschen nicht. Er erwählt Abraham. Dieser soll seine Heimat verlassen und dem Ruf Gottes folgen. Er soll der Stammvater eines neuen Volkes werden, das Gott sich erwählt, um durch ihn der ganzen Menschheit, allen Völkern, das Heil zu schenken.
Der Turmbau zu Babel, das ist das Thema in der heutigen Sendereihe der Bund mit Gott, Highlights aus dem Alten Testament, hier in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert und zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler. Er hat uns bereits ausgelegt, wie der Turmbau zu Babel zu verstehen ist, diese babylonische Sprachverwirrung, wie Gott auch darauf reagiert und auch erklärt, wie auch die einzelnen Highlights, die wir schon gehört haben, immer wieder auch in die Stammbäume eingefügt sind. Hören Sie weiter, Pfarrer Ulrich Filler.
Gibt es einen Weg, die babylonische Sprachverwirrung zu überwinden, die ursprüngliche Einheit und Kommunikationsfähigkeit der Menschheit wiederherzustellen? Diese Frage hat Menschen zu allen Zeiten bewegt und bis heute ist die Sehnsucht danach ungebrochen. Die bereits Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Plansprache Esperanto ist nur ein Indiz für eine Entwicklung, die wir heute mit dem Stichwort Globalisierung kennzeichnen und die alle Bereiche unseres Lebens erfasst und es immer mehr vereinheitlicht. Wir leben in einer Welt, die von einer Wirtschaft, von denselben Banken, derselben Mode und Musik, denselben Fast-Food-Restaurants gekennzeichnet ist. Aber auch diese Entwicklung ist ein Versuch, die Verwirrung und Zerstreuung aus eigener Macht und Kraft heraus ohne Gott zu überwinden. Und bei genauer Betrachtung ist es eine ungerechte Entwicklung, die vor allem den westlichen Industrieländern zugutekommt und die Mehrzahl der armen Länder benachteiligt. Das wird in einer starken Oppositionsbewegung zunehmend kritisiert und die jüngste weltweite Wirtschaftskrise ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die in diesem System eingebauten Mängel und Fehler immer wieder zu einem Scheitern führen werden. Dabei gibt es längst eine Antwort, eine gültige und praktikable Lösung. Sie wird seit 2000 Jahren von dem ältesten Global Player, dem ältesten weltweit verbreiteten Unternehmen praktiziert, der katholischen Kirche. Bereits im Neuen Testament finden wir diese Lösung in einem Text, der sich direkt auf den alttestamentlichen Bericht von der Sprachverwirrung bezieht, den wir deshalb in unsere Betrachtung hineinnehmen wollen. Er findet sich im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte und beschreibt das Pfingstereignis. Bereits die Propheten des alten Bundes wussten, es gibt nur einen Weg, um den Prozess der Zerstreuung und Verwirrung rückgängig zu machen. Und dieser Weg muss das Problem bei der Wurzel packen. Und die Wurzel, das ist die Sünde, die Abkehr von Gott. Nur in der Umkehr, in der Hinwendung zu Gott kann die verlorene Einheit wiederhergestellt werden. Und wenn der Mensch dazu bereit ist, wenn er das Heil, das Gott schenkt, annehmen will, kann Gottes Handeln die Zerstörung der Einheit und die Kommunikationslosigkeit überwinden. Der Prophet Zephania kündigt nicht nur das Gericht Gottes über Jerusalem an, er verkündet auch eine Verheißung Gottes für Israel und für alle Völker. Dann werde ich die Lippen der Völker verwandeln in reine Lippen, damit alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Die Sprache, die alle Menschen und Völker verbindet, ist keine künstlich hergestellte Plansprache. Es ist die Sprache des Gebets. Die Gemeinschaft, die diese Sprache hervorbringt, ist keine UN-Organisation. Es ist die Gemeinschaft der Kirche, in der die verschiedenen Sprachen der Völker im Lob Gottes zu einem mächtigen Chor werden. Mit 16 oder 17 Jahren habe ich an der Jugendwallfahrt nach Lucht teilgenommen und dort diese eindringliche Erfahrung machen dürfen, dass Jugendliche aus allen möglichen Ländern in vielen Sprachen gemeinsam beten und Gottesdienst feiern. Das Bekenntnis des einen Glaubens, die Zugehörigkeit zu der einen Kirche, das gemeinsame Lob Gottes in vielen Sprachen überwindet die Zerstreuung und führt zu einer neuen Gemeinschaft, zu einer neuen Einheit, zu einer neuen Kommunikationsfähigkeit.
Die babylonische Sprachverwirrung, das ist das Thema, mit dem wir uns heute in der Sendereihe Credo bei Radio Horeb beschäftigen. Pfarrer Ulrich Filler hat uns den Text ausgelegt und hat auch aufgewiesen, dass sozusagen die Lösung der babylonischen Sprachverwirrung im Neuen Testament ihren Anfang nimmt, nämlich im Pfingstereignis, und das wollen wir uns jetzt anhören. Dazu können Sie auch gerne den Text aufschlagen in der Apostelgeschichte, 2. Kapitel, Vers 1 bis 13. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens und Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Soweit die Schriftlesung.
Der Heilige Geist schenkt eine neue Einheit. Nach der Auferstehung Jesu Christi und seiner Heimkehr zum himmlischen Vater sind die Apostel von gespannter Erwartung erfüllt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Das hat Jesus ihnen versprochen. Und nun warten sie gemeinsam mit Maria und vielen anderen Jüngern. 50 Tage sind seit Ostern vergangen. Da kommt der Heilige Geist im Brausen des Windes und im Bild der Feuerzungen, die sich verteilen und auf jeden niederlassen. Und plötzlich kann sie jeder verstehen. Der Heilige Geist gibt die gemeinsame Sprache zurück, die Sprache des Paradieses. Am Pfingstereignis wird deutlich, dass dort, wo der Mensch wieder ins rechte Verhältnis zu Gott gelangt, auch die Verständigung der Menschen untereinander wieder funktioniert. Und dieses Ereignis bleibt nicht unbemerkt. Eine Menge strömt zusammen, neugierig zu erfahren, was das Getöse zu bedeuten hat. Menschen aus den verschiedensten Völkern und Sprachen werden stellvertretend für die ganze Menschheit zu Zeugen des Pfingstwunders. Jeder kann die Apostel, die Gott preisen und seine Taten verkünden, in seiner Muttersprache verstehen. Jedes Jahr feiern wir 50 Tage nach Ostern am Pfingstfest den Geburtstag der Kirche, der neuen Gemeinschaft, die von Christus in verschiedenen Stufen gegründet wurde. In der Zeit seines öffentlichen Wirkens wurde sie vorbereitet, in seinem Opfertod am Kreuz vollendet, und mit der Sendung des Heiligen Geistes tritt sie am Pfingsttag nun in die Öffentlichkeit. Die Vertreter der vielen Völker, die Zeugen dieser Geburtsstunden der Kirche werden, weisen zugleich auf das neue und weite Arbeitsfeld der jungen Kirche hin. Es reicht bis an die Grenzen der Erde. Und bis heute folgt die Kirche dem missionarischen Auftrag des Herrn. Bis heute verkünden Missionare, Priester, Ordensfrauen, Katecheten, den katholischen Glauben noch im letzten Winkel der Welt. Das Band, das die vielen Völker zu dem einen Gottesvolk des neuen Bundes vereint, ist Jesus Christus selbst. Er selbst verbindet die Christen zu einer neuen Gemeinschaft, die Paulus mit dem Bild von dem geheimnisvollen Leib der Kirche beschreibt. Christus ist das Haupt, die Christen sind die Glieder des Leibes der Kirche. Durch die Taufe werde ich zu einem Glied an diesem geheimnisvollen Leib. Durch und in Christus, dem Haupt des Leibes, sind die Christen untereinander verbunden. Und wie in einem menschlichen Körper das Herz schlägt und das Blut in alle Glieder und Organe pumpt, so wird uns das neue Leben der Kinder Gottes, dass der Menschheit im Paradies verloren ging, von Christus in dieser Gemeinschaft der Kirche geschenkt. Die Sakramente der Kirche sind die Quellen, aus denen dieses neue Leben strömt. Es sind die sichtbaren Zeichen, in denen Christus an uns handelt, uns an sich zieht, stärkt und heilt. Die Kirche ist so die Gemeinschaft, die Gott und Mensch wieder ins richtige Verhältnis zueinander bringt, die das durch die Ursünde des Paradieses zerrüttete Verhältnis wieder erneuern kann. Und sie kann dies tun, weil sie die Gemeinschaft Jesu Christi ist. In ihm begegnet uns ein Mensch, der ganz und gar Gottes Willen tut, weil er selbst Gott ist. Deshalb ist sein menschliches Handeln zugleich immer Gottes Handeln. So wird Christus zur Brücke zwischen Gott und der Menschheit. Und er alleine kann die durch den Sündenfall bewirkte Trennung wieder aufheben. Gott handelt durch Jesus Christus zum Heil aller Menschen. Der Mensch kommt durch die Person Jesu Christi wieder zu Gott. Auf diese Weise wirkt der Heilige Geist bis heute, setzt sich das Wunder von Pfingsten immer weiter fort. Auf diese Weise konnte aus der kleinen Gemeinde in Jerusalem die große weltumspannende eine katholische Kirche werden, die die Menschen aller Völker und Kulturen miteinander im gemeinsamen Gotteslob vereint. Nicht menschliche Bemühungen bringen uns die verlorene Sprache des Paradieses, die gemeinsame Ursprache der Menschheit zurück. Nicht der Geist des Kapitalismus, nicht der Geist des Sozialismus oder der Demokratie. Es ist der Heilige Geist Gottes, der die Herzen der Gläubigen erfüllt und seine Kirche aus allen Völkern zusammenruft. Auf diese Weise wird die Kirche selbst ein Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit, wie es das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat.
Herr Pfarrer Ulrich Willer, ich danke Ihnen ganz herzlich bis an dieser Stelle, dass Sie uns auch heute wieder diesen Teil des Alten Testaments in Verknüpfung auch mit dem Neuen ausgelegt haben, erklärt haben. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das noch einmal ein bisschen nachzukosten, denn das fliegt ja doch immer ganz schnell am inneren Auge vorbei. Das Ohr nimmt das schnell auf, aber kann es vielleicht gar nicht so richtig verarbeiten. Also schauen wir vielleicht einfach noch einmal der Turmbau zu Babel. Das war das Ausgangsthema heute. Wir haben dazu die Schriftlesungen gehört. Es ging darum, ein kühnes Projekt. Die Menschen wollten diesen Turm bis zum Himmel bauen, so hoch, ja, wie noch niemand einen Turm gebaut hatte. Sie wollten sich einen Namen machen, sie wollten berühmt werden, wollten ganz groß herauskommen. So groß, dass kein Volk je an diesen Ruhm schon mal heranreichte. Und die Menschen arbeiteten wie besessen an diesem Projekt. Ja, man kann vielleicht sagen, oder Sie haben es auch gesagt, Sie wollten Ihr eigenes Paradies erschaffen, haben sich von Gott abgekehrt. Herr Pfarrer Filler, wer ist denn eigentlich jetzt gemeint? Sie haben ja gesagt, diesen Turmbau, den gab es tatsächlich. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Aber steht das wieder als Bild? Ist die ganze Menschheit hier gemeint, die sich aufgemacht hat im Bild? Gesprochen.
Das ist genau das Bild, was die Heilige Schrift uns hier präsentiert. Und tatsächlich gibt es eben diese archäologisch festzumachenden Bauten, diese Stufenpyramiden. Und es ist sicher so, dass wir das nicht jetzt im wörtlichen Sinne verstehen müssen, dass alle Menschen, die ganze damals bekannte Menschheit jetzt da in das Zweistromland gezogen ist, sondern dass hier einfach eine Entwicklung aus der frühen Menschheit aufgegriffen wird, die man zurzeit, als die Urgeschichte dann festgehalten oder zusammengesetzt wurde, von einem Schriftsteller oder Redakteur, der eben auch dieses Beispiel und Vorbild vor Augen hatte, dieser frühen Kulturvölker und der hier eine Erzählung uns liefert, die zugleich eine Erklärung dafür gibt, warum denn die verschiedenen Sprachen auf der Erde existieren, warum die Menschen zerstreut sind, warum diese Sprachbarriere, die Kommunikation stört, eigentlich als Bedrohung empfunden wird und auf diese Weise wird eben auch die biblische Urgeschichte abgeschlossen dann, wo ja deutlich wird, dass die Sünde immer größer wird. Seit der ersten Sünde der Menschen im Paradies nimmt die Sünde immer größere Formen an und hat immer größere Konsequenzen und Auswirkungen. Und das kommt hier noch einmal zu einem Höhepunkt in der Erzählung von der Sprachverwirrung.
Und dieser Turmbau zu Babel, Sie haben erklärt, wofür er steht, eben auch als Tempel gedacht einer heidnischen Gottheit, als Zeichen auch der direkten Abkehr der Menschen vom wahren Gott, also Babel als, ja, vielleicht als heidnische Weltmacht, die nun den Schöpfergott ablösen soll. Diese Interpretation ist ja so aus dem Text nicht zu entnehmen, aber welche Anhaltspunkte lassen denn diese Deutung zu?
Man kann darüber spekulieren oder das mit einrechnen, weil einfach der Zweck dieser Türme bekannt war. An der Spitze steht ein Tempel, dem heidnischen Gott geweiht. Und hier wird einfach auch angedeutet, ohne dass das jetzt tatsächlich thematisiert wird, der Es ist ja wieder ein sehr kurzer Text, den wir hier haben, im Gegensatz zur Sintflutgeschichte etwa, die sich über 4 Kapitel erstreckt. Es ist hier nur wenige Verse vom Turmbau zu Babel. Und das kann man einfach daraus entnehmen, dass hier der biblische Schriftsteller wusste, aha, diese Turmanlagen sind eben nicht nur praktische Bauwerke, Zeichen der menschlichen Macht, sondern haben auch eine religiöse Funktion. Und irgendwie muss man ja auch sich überlegen, wo kommen die verschiedenen heidnischen Religionen her, wenn es am Anfang die Menschen, die Urgeschichte erzählt ja eben von den Ursprüngen der Menschheit, wenn es eigentlich da nur die Verehrung des einen Gottes gegeben hat. Das haben Kain und Abel getan, das hat Noach und seine Nachkommen getan. Und irgendwann, irgendwo müssen die Menschen dann hier abgefallen sein von dem Glauben an den einen Schöpfergott. Und das wird also vielleicht in diesem Bild einfach auch angedeutet.
Gibt es denn in anderen Religionen auch ähnliche Traditionen wie eben die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel?
Das ist interessant, dass die ganz singulär ist. Also es gibt überhaupt keine vergleichbaren Texte aus der Antike oder aus anderen Religionen, anders als bei der Sintflut. Da hatten wir ja in der letzten Sendung auch gesagt, dass es ganz 70 verschiedene Traditionen bei allen Völkern eigentlich, in allen Traditionen gibt, die von einer Sintflut erzählen und sie religiös deuten. Aber die Geschichte vom Turm zu Babel ist also einzigartig und findet sich sonst nirgendwo, nur in der Bibel.
Ja, das ist schon erstaunlich eigentlich. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Namen Babel schauen, Sie haben gesagt, das bedeutet Pforte Gottes, Gottes Tor. Hat das denn irgendeinen Ursprung auch im Volksglauben gehabt? Also kann man sich das auch vorstellen, dass eben im Missbrauch sozusagen, im heidnischen Kult dann auch da Götterprozessionen veranstaltet wurden?
Das ist, glaube ich, dann nur Spekulation. Also das ist hier einfach eine Erklärung der Wissenschaftler, die sich mit der Sprache beschäftigen und eben sehen, hier tatsächlich ist eben das eigentlich ein Missverständnis. Babel heißt eben nicht Wirrsal oder Zerstreuung, sondern es hat eben eine viel positivere Bedeutung. Das muss man feststellen, dass das so ist. Warum das so aufgeschrieben worden ist, das müsste man nochmal genauer nachforschen, das kann ich jetzt sagen. Aber jedenfalls ist ja eigentlich das ein Sprichwort, das auch in alle Welt gegangen ist. Die babylonische Sprachverwirrung, die versteht man überall, da weiß man, was damit gemeint ist. Es ist ein Sinnbild geworden eben für die Zerstreuung. Und ich finde nochmal, hier muss man auch darauf hinweisen, dass eigentlich man schön sehen kann, dieses literarische Mittel von Gott zu reden, diese anthropomorphe Weise von Gott zu reden. Das ist ja vielleicht etwas, was uns heutigen Lesern auch irgendwie so befremdlich vorkommt, dass man eben sagt, Gott steigt herab und er schaut sich jetzt die Stadt und das Bauwerk an, als hätte er es nicht schon sehen können. Es ist eben diese sehr menschliche Weise, von Gott zu reden, die es eben uns erlaubt, uns das besser vorzustellen, was geschieht. Das ist natürlich auch nicht im wörtlichen Sinne zu verstehen, sondern es ist ein Stilmittel und eine Hilfe, dass manche Zusammenhänge für uns leichter erschlossen werden können.
Ja, auch, man
dass
könnte
Gott die Sprache der Menschen verwirrt, ist natürlich nicht so zu, oder denke ich, ist nicht so zu verstehen, dass Gott jetzt mit dem Finger schnipst und sagt, jetzt dürft ihr euch nicht mehr verstehen untereinander, sondern man kann es auch so verstehen, dass einfach dieses gemeinsame Arbeiten, dieses gemeinsame Aufbauen einer Stadt und eines Turmes, ohne dass man in der rechten Beziehung zu Gott steht, schon von selbst dazu führt, dass man sich nicht mehr versteht, dass es zu Unstimmigkeiten kommt, dass es zu Missverständnissen kommt, dass einfach der Mensch, der von der Sünde sich beherrschen lässt, gar nicht mehr fähig ist, auch wenn man dieselben Worte ausspricht, sich zur Kommunikation zu gelangen. Es ist ja auch ein biblischer Text, der eben über dieses über dieses Thema Kommunikation sich dreht. Was ist eigentlich Sprache? Wie gebrauchen wir die Sprache oder wie missbrauchen wir auch die Sprache? Und wie kann man, was ist die eigentliche Sprache der Menschen gewesen? Und wie kann man diese gelingende Kommunikation wiederherstellen? Das sind ja alles ganz hochspannende Themen, die hier in dieser Erzählung verdichtet werden.
Das heißt, darüber könnte man eigentlich auch einen eigenen Exkurs machen, wenn man es da an die Sprachwissenschaft oder auch auf die Kommunikationsebene abhebt. Ja, auch gerade wie viel Lüge oder Missbrauch ja auch in der Sprache schon angelegt ist, nicht in der Sprache angelegt ist, aber in dem, der sie dann nutzt. Aber was Sie gesagt haben, also ist es eben nicht so, also Jahwe guckt sich das an, er straft die Menschen und er steigt eben herab und wir denken dann, oh ja, das ist ja hier so eine primitive menschliche Gottesvorstellung, die ihm da aufgenötigt wird, aber darum geht es nicht, sagen Sie. Und interessant ist ja auch, dass hier von Menschenkindern die Rede ist, ja, die Menschen werden hier schon eben ja, als vielleicht arme Wesen auch so, als Kinder dargestellt, die sich gar nicht mehr selber zu behelfen wissen, die sich immer weiter hinein verrennen. Kann man das so sehen? Also hier auch die Beziehung Gott-Mensch, wie sie hier jetzt dargestellt wird.
Man kann sagen, dass die Menschen eben in ihrer Entfremdung von Gott eigentlich immer weiter voranschreiten und sich immer mehr verrennen irgendwo. Und da kann man eben den Turmbau zu Babel auch in der Einheit dieser biblischen Urgeschichte betrachten, dass eigentlich diese Entfremdung des Menschen immer größer wird. Das ist ja auch für mich so faszinierend, dass das eben auch in diesem Prozess geschildert wird. Und das entspricht ja auch total der Wirklichkeit. Wenn man sich in die Sünde hinein verstrickt, dann wird diese Verstrickung immer größer und sie lähmt den Menschen immer mehr und sie führt dazu, dass der Mensch immer unfreier wird. Die Entfremdung des Menschen von Gott untereinander, zwischen den Geschlechtern und von seiner Umwelt und von der Natur. Das schreibt man weiter fort. Zuerst ist es zwischen Adam und Eva, die sich gegenseitig die Schuld geben für den Sündenfall, die sich nicht solidarisch verhalten, sondern sich abwenden voneinander eigentlich. Dann geht es die Stufe weiter, Kain und Abel, der Brudermord. Und dann setzt es sich weiter fort bis zu den zu der Zeit vor der Sinnflut, wo das ganze Trachten des Menschen als böse beschrieben wird und wo Gott eben auch nach dem Strafgericht sieht, dass der Mensch sich eigentlich von Grund auf nicht verändert hatte, ist der Alte geblieben und die Entfremdung nimmt immer mehr zu. Auch dass eben nach der Sinnflut noch einmal sich das Verhältnis von den Menschen zu den Tieren verschlechtert, dass die Tiere plötzlich Angst haben und Schrecken sie befällt vor den Menschen und dass sie den Menschen jetzt zur Nahrung dienen, das ist ja auch so ein stufenweiser Prozess der immer größer werdenden Entfremdung des Menschen, der nicht mehr im Gleichgewicht, nicht mehr zu Hause ist, nicht mehr bei Gott, nicht mehr untereinander, nicht mehr mit seiner Umwelt. Und jetzt wird einfach gezeigt, wie die Situation ja heute auch ist. Das Letzte, was noch aus dem Paradies her den Menschen gegeben war, die gemeinsame Sprache, die gelingende Kommunikation, wird jetzt eigentlich durch den Menschen selbst auch wieder zerstört und geht verloren und es bilden sich die verschiedenen Sprachfamilien, die wir eben heute auch haben.
Also psychologisch haben wir auch schon festgestellt, ist das Alte Testament in der Hinsicht sehr, sehr interessant, auch für unser menschliches Verhalten, wie wir es auch heute noch an den Tag legen oder haben. Weil immer wieder neu, wie Sie sagen, verstrickt sich der Mensch, er fällt wieder, er macht wieder neue Projekte. Hier jetzt mit diesen gebrannten Ziegeln, das ist ja auch eigentlich etwas, was auch Fortschritt anzeigt. Aber es ist wahrscheinlich nicht so gemeint, dass Gott hier diesem menschlichen Erfindungsgeist oder dem Fortschritt, nämlich diese gebrannten Ziegel, mit denen er halt höher bauen kann, dass er dem abgeneigt ist, oder? Es geht um was anderes.
Genau, es geht eben, man muss immer die verschiedenen Ebenen unterscheiden, gerade bei diesen alttestamentlichen Texten. Es gibt eben diese psychologischen Ebene, könnte man sagen, wo einfach hier menschliches Handeln, Reaktionen, und so weiter wir wiederfinden können und wo wir sehen, dass eben bestimmte Sachen immer gleich bleiben. Gefühle, Eifersucht, Zorn, Neid, Treue, Liebe, Glauben, Gehorsam, das sind ja alles Sachen, die man immer, wo man sich selbst ja auch manchmal wiederfinden kann in manchen Szenen und in manchen Erzählungen. Und es gibt eben dann davon zu unterscheiden die historische Frage, also was von dieser biblischen Erzählung ist tatsächlich historisches Faktum, was müssen wir im historischen Sinne verstehen als etwas, das sich tatsächlich ereignet hat. Und da sieht man eben jetzt, dass man hier auf dieser Ebene ja nicht nur die Bauwerke als solche nachweisen kann, sondern eben auch sieht, wie hier eben auch diese technische, kulturelle Entwicklung aus der Zeit der frühen Menschheit angedeutet wird, indem auch solche Erfindungen hier eine Rolle spielen. Und auch das sieht man ja, das ist eben beides liegt nebeneinander. Es geht nicht darum, dass der Fortschritt und die Entwicklung an sich böse wären, sondern dass sie eben einhergehen mit dieser Emanzipationsbewegung. Es ist eigentlich auch eine Emanzipationsgeschichte. Der Mensch will sich von Gott emanzipieren. Er will nicht mehr abhängig sein. Er will aus eigener Kraft heraus leben. Das ist ja das Modell der Ursünde, mit der alles angefangen hat. Und das wiederholt sich immer wieder in den verschiedensten Situationen bis heute. Und wir sehen es eben auch hier in diesem Bestreben des Menschen, der eben Eigenes macht, der dabei auch Erfindungen macht und einfallsreich ist und Fortschritte macht in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Gar keine Frage. Aber es fehlt ihm letztlich das rechte Maß. Und das ist ja eben auch die höchst aktuelle Frage, die wir heute bei den verschiedenen Entwicklungen, bei den verschiedenen Fortschritten uns immer stellen müssen. Ist das zu verantworten? Geht es um den Fortschritt, um des Fortschritts willen? Zum Thema Gentechnik, zum Thema Präimplantationsdiagnostik oder was man auch immer nehmen will, darf der Mensch alles machen, was er kann? Oder welche Maßstäbe, welchen Rahmen, welche Werte gibt es da, die das Handeln des Menschen einfach leiten müssen? Das ist eben auch diese Grundfrage klingt ja in diesem biblischen Bericht bereits an.
Also Gott zeigt dem Menschen immer wieder seine Grenzen auf, zumindest hier in dieser biblischen Erzählung, und holt ihn auch von seinem hohen Ross herunter. Aber wie Sie sagen, dass der Mensch sich von Gott emanzipiert, dass auch der Christ das immer wieder tut, ja, das ist sozusagen der Makel der Urschuld. Was würden Sie denn sagen, Herr Pfarrer Filler, wo ist denn heute überall Babel? Ich meine, Sie haben das schon angedeutet. Also wenn Menschen sich nur auf sich selbst, auf ihren Hochmut, auf ihre Machtbesessenheit verlassen?
Das ist das Babel, was wir eigentlich alle jeden Tag erleben, irgendwo, weil wir diese Versuchung ja auch kennen, dass wir in unserem Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus uns emanzipieren wollen, eben den eigenen Weg, den eigenen Willen, den Vorzug geben. Es gibt Babel, die Sprachverwirrung. Natürlich kann man das auch interpretieren, weltweit, überall dort, wo Krieg herrscht, wo die Gefahr des Terrorismus droht, wo Menschen sterben, das sind ja alles besonders, besonders große Formen der Kommunikationsschwierigkeiten, die da sind. Man kann ja im Grunde genommen alle Konflikte darauf zurückführen, dass es hier Probleme mit der Kommunikation gibt und man sich nicht einig werden kann, dass diese Einheit verloren ist und dass eben die Vorstellungen so widerstrebend sind, dass sie dann nicht anders als gewaltsam gelöst werden können. Und da ist eben das Gegenmodell, das Modell des Heiligen Geistes, das Modell des Christen, der eben die andere Wange hinhält, der dem Feind vergibt und der auf diese Weise die Voraussetzungen schaffen kann, dafür, dass Kommunikation gelingen kann.
Insofern haben Sie auch sehr schön den Bogen dann geschlagen, also die Auflösung dieser babylonischen Sprachverwirrung im Pfingstwunder, dann auch in der Apostelgeschichte und auch die Kirche, der Geburtstag der Kirche eben als Antwort auch, als der älteste Global Player, wie Sie gesagt haben, die katholische Kirche, die eben im Heiligen Geist die neue Einheit schenkt. Viele haben natürlich Schwierigkeiten auch mit dem Heiligen Geist, sich das vorzustellen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch ganz kurz auf eine Art Gebet von der heiligen Teresa Benedicta vom Kreuz, von Edith Stein zu sprechen, zu kommen, die am Pfingsten 1942 Folgendes über den Heiligen Geist schreibt. Wer bist du, sanftes Licht, das mich erfüllend die Finsternis meines Herzens erleuchtet? Du führst mich wie die Hand einer Mutter, und wenn du mich losließest, dann könnte ich keinen einzigen Schritt mehr tun. Du bist der Raum, der mein Sein umfassend in dir Zuflucht finden lässt. Du bist mir näher, als ich mir selbst nahe bin, bist mir tiefer verbunden als die tiefste Tiefe meiner Seele und doch unnahbar und unergründbar über allen Namen stehend. Heiliger Geist, ewige Liebe. Bist der Engel und seligen Geister? Er, der sich aus dem Tode zum Leben aufgeschwungen hat, er hat auch mich auferweckt aus dem Schlaf des Todes zu einem neuen Leben. Und Tag für Tag gibt er mir stetig jenes neue Leben, dessen Fülle mich eines Tages gänzlich überfluten wird. Es ist das Leben, das sich erhoben hat aus deinem Leben. Du selbst bist es, Heiliger Geist, ewiges Leben. Soweit dieses Gebet von der heiligen Theresia Benedicta vom Kreuz, Edith Stein, über den Heiligen Geist. Ja, damit kommen wir auch zum Abschluss dieser Sendung, dieses sechsten Teils über den Turmbau zu Babel. Bevor ich dann Herrn Pfarrer Filler noch um ein Gebet und um den Segen bitte, ganz kurz hier noch die Anmerkung. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendungen noch einmal nachzuhören, die anderen fünf Teile, wo es um die Erschaffung der Welt ging, die Erschaffung des Menschen, den Sündenfall. Wir haben über Kain und Abel und die Sinnflut gesprochen. Das können Sie tun, wenn Sie einen Internetzugang haben unter www.hore.org. Im Podcast-Angebot können Sie sich das zeitunabhängig herunterladen. Andernfalls haben Sie auch die Möglichkeit, einen Mitschnitt auf CD zu bestellen. Beim CD-Dienst unter der 0700 7525 7520 erreichen Sie den CD-Dienst und Spenden sind willkommen. Ja, soweit. In 14 Tagen geht es weiter mit dem nächsten Teil. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Gottes Segen, sage ich Ihnen, Ihre Anjuta Engert an dieser Stelle. Und nun darf ich Sie noch bitten und Ihnen auch herzlich danken, Herr Pfarrer Filler, um ein Gebet und um Ihren Segen.
Ja, ich habe ein Gebet ausgesucht, das aus dem Gebet der Konzilsväter entnommen ist. Heiliger Geist, sei uns zugegen. Ergieße dich mit deiner Gnade in unsere Herzen. Lehre uns, was wir tun sollen. Zeige uns, was wir denken sollen. Zeige uns, was wir wirken müssen. Der du die Wahrheit über alles liebst, lass nicht zu, dass wir durcheinander bringen, was du geordnet hast. Unwissenheit möge uns nicht irreleiten, Beifall uns nicht verführen, Bestechlichkeit und falsche Rücksichten mögen uns nicht verderben. In dir lass uns sein und in nichts abweichen vom Wahren. Gesegne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.